Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Über Günter Netzer gibt es viele Geschichten, aber keine steht wohl so sehr für den Mythos Netzer wie seine eigenmächtige Einwechslung beim DFB-Pokalfinale am 23. Juni 1973, bei dem er danach auch noch das Siegtor erzielte. Aber Netzer war nicht nur ein besonderer, ein herausragender Profi. Er stand auch für den Zeitgeist der 70er. Fuhr gerne schnelle Autos, war Diskothekenbesitzer und sammelte Kunst. Durch ihn kamen auch Künstler und Intellektuelle in die Stadien. Ich spiele dann jetzt, wie Günter Netzer zum ersten Popstar des deutschen Fußballs wurde, so der Titel des Nachspielfeatures von Stefan Osterhaus.
Guten Tag, meine Damen und Herren.
Ernst Huberti.
Die wichtigste Information sofort. Mönchengladbach spielt ohne Günter Netzer. Ohne Günter Netzer, er sitzt auf der Reservebank mit der Nummer 12. Er passt nicht in unser Konzept, sagen die einen, die anderen, er hat Trainingsrückstand, die dritten, die jugendlichen Spieler, die Jungen sind gegen ihn. Manche meinen auch, er sei Geheimwaffe, wir werden es sehen.
Der 23. Juni 1973 im Düsseldorfer Rheinstadion. Der erste FC Köln und Borussia Mönchengladbach, die alten Rivalen, treffen aufeinander. Ein Spiel, um das sich Legenden ranken. Nicht nur, weil es rasant zuging, sondern weil sich am Ende alles um Günter Netzer drehte, den Spielmacher der Mannschaft vom Niederrhein. Er war nicht dabei von Anfang an, in seinem letzten Spiel für die Borussia. Der Wechsel zu Real Madrid stand schon fest. Netzer und die Königlichen, das musste zusammenpassen. Denn Günter Netzer war nicht einfach nur ein Weltklasse-Spieler. Er war eine glamouröse Figur. Einer, der polarisierte, wie bei dieser Autogrammstunde im Jahr 1972 deutlich wird.
Für meine Begriffe ein großer Fußballspieler, ne? Für mich der Größte.
Oh, als Fußballer sehr viel. Aber, weiß nicht, so wie er jetzt aussieht, bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Die Haare und...
Durch seine legere Art kommt er besonders gut an, vor allem beim Publikum.
Das waren die Stimmen der Autogrammjäger. Warum geben Sie diese Autogrammstunden, Günter Netzer?
Ich bin der Überzeugung, dass es einfach dazugehört. Dass populäre Sportler oder populäre Menschen überhaupt Autogrammstunden geben, zum Ersten. Und zum Zweiten ist eine ganz lukrative Sache für mich.
Sie betreiben in Mönchengladbach eine große Diskothek. Sind Sie auch selbst hin und wieder einmal hinter der Theke anzutreffen?
Nicht hinter der Theke, aber ich halte mich hin und wieder in diesem Lokal auf, was sicher unbedingt erforderlich ist. Nicht um meine Leute zu kontrollieren, sondern um den Leuten Genüge zu tun, die mich in diesem Lokal sehen wollen.
Er war also nicht nur ein Profi, der das Geschäft verstand. Kein Fußballer der 70er Jahre in der Bundesrepublik verkörperte den Zeitgeist so sehr wie Günter Netzer. In Bonn regierte die sozialliberale Koalition unter Willy Brandt. Mehr Demokratie wagen, das war die Devise des Kanzlers. Gesellschaftlich standen die Zeichen auf Aufbruch. Man trug Schlaghosen, die Haare wurden länger. Die Musik zur Zeit? Glamrock. Eine Legende war er schon, als das Pokalfinale im Düsseldorfer Rheinstadion angepfiffen wurde. 1971 deklassierte die Borussia im später wegen des Büchsenwurfs annullierten Europacup-Spiels Inter Mailand mit 7:1. Auch im Nationalteam glänzte er. 1972 wurde Deutschland Europameister, gewann im Viertelfinale als erste deutsche Elf im Londoner Wembley-Stadion. Der Regisseur? Günter Netzer.
Sigi Held alleine gegen drei Engländer. Und das war ein Foul! Und es gibt Elfmeter. Jawohl, endlich. Wer hat jetzt die Nerven? Günter Netzer, glaube ich, wird es übernehmen. Und mit gewohnter Akribie legt er sich den Ball zurecht auf der Linie. Gordon Banks. Und Tor! 2:1.
Seine großen Auftritte abseits des Platzes zelebrierte der Spielmacher regelrecht. Rainer Bonhoff gehörte wie Netzer zur legendären Gladbacher Elf der 1970er Jahre unter ihrem Trainer Hennes Weisweiler. 1974 wurde Bonhoff mit Deutschland Weltmeister. Er erinnert sich an seinen Mitspieler.
Und dann auf der anderen Seite war halt so eine Situation, wo er dann mit anderen, völlig anderen Autos rumfuhr als wir zu dem Zeitpunkt. Also ich sag mal, bei uns war, wenn Porsche war, war das schon ein außergewöhnliches Ding. Und auf der anderen Seite kommt Günther mit dem Ferrari. Das war natürlich schon, ne, so.
Der Sportwagen parkte manchmal vor einem ganz besonderen Lokal in der Gladbacher Innenstadt. Dem Lovers Lane. Das war Netzers eigene Diskothek.
Und dann geht er zum Weißweiler und sagt zu dem Weißweiler: Hören Sie mal, Chef, nur nicht, dass Sie das aus der Zeitung erfahren, ich mache eine Diskothek auf. So, da war natürlich, das war genau das Richtige. Ne? So, ja. Und also auf dieser Ebene war der Günther unendlich unterwegs. Und das hat ihn auch außergewöhnlich gemacht, unabhängig davon, dass wir oft auch gemeinsam zu Spielen fuhren, oder wir mussten damals mit unseren Privatautos vom Stadion quasi auf einer, ja, durch die ganze Stadt und so, wo dann Wetten liefen, wer als Erster da ist und so. Ja, und also Sachen, wo heute, glaube ich, jeder sagen würde, kannst du eh nicht mehr machen. Aber wir haben die Dinge damals sehr genossen, und Günther war da eigentlich einer von uns. Der war jetzt nicht so, dass du sagst, der war irgendwo anders auf dem Planeten unterwegs. Ne?
Wie von einem anderen Planeten erschien dieser Regisseur der Borussia dagegen manchen Zeitgenossen. Und mancher verübelte ihm den Wechsel zur Real Madrid. Hatte ihn Trainer Hennes Weißweiler deshalb nicht aufgeboten? Rainer Bonhoff erinnert sich, die Nachricht, dass Netzer Mönchengladbach verlassen werde, war ein Schock.
Ich glaube, erstmal war eine Betroffenheit da, weil einfach die Menschen dachten, es geht nicht mehr weiter mit ohne Günther. Für Günther selber, wir hatten ja intern auch einen sehr guten Draht miteinander, für Günther selber hat es mich gefreut, weil wir hatten in der Zeit, oder er hatte in der Zeit, war glaube ich auch 11 Jahre in Gladbach zu dem Zeitpunkt. Er hatte alles gewonnen, was man gewinnen konnte eigentlich mit Borussia. Später kamen ja noch ein paar Titel dazu.
Nur war es ein Angebot, das Netzer nicht ablehnen konnte, sagt Rainer Bonhoff.
Der Punkt war, dass er sagt, ich kann Madrid doch nicht absagen, das geht doch gar nicht. Ne, so. Und dementsprechend waren es eben zwei Begrifflichkeiten. Die eine in der Bevölkerung, wie soll das jetzt weitergehen ohne Günther? Und die andere Begrifflichkeit für uns als Spieler, dass jeder ihm das gönnte, nach Madrid zu gehen. Dass dann später da noch Vergleiche kamen, die dann wiederum, ich sag mal, ein bisschen anrüchig waren, das war eine andere Geschichte.
Rainer Bonhoff erinnert sich an die schwierige Situation für den Spielmacher und auch für die Mannschaft.
In der Woche vorher war die Mutter verstorben vom Günther. Und er war bei der Ländermannschaft in Berlin wegen Länderspiel Brasilien oder sowas. Dann kam er zurück, konnte nicht richtig trainieren wegen den Beerdigungsvorbereitungen. Und dann war dieses Spiel, es waren, ich sag mal, gefühlte 38 Grad. Und dann die beiden Rivalen gegeneinander, Köln gegen Gladbach auf der anderen Seite, dann Günther nicht von Anfang an dabei.
Netzer reagiert vergrätzt, als sei es Majestätsbeleidigung.
Günther wollte eigentlich morgens nach Hause fahren, nachdem er erfahren hatte, dass er nicht in der Stammelf ist. Wir Spieler haben dann, oder ich noch nie gemalt, sondern Berti Vogts, Hacke und Jupp Heynckes, die haben gesagt, Günther, wir brauchen dich, auch wenn du nur auf der Bank sitzt, wir brauchen dich. So, und so kam das dann zustande, dass die beiden, ich sage jetzt mal, relativ weit auseinander saßen, Weißweiler und er.
Auch ohne Netzer beginnt Gladbach spektakulär. Angriff folgt auf Angriff. Die Borussia geht in Führung, aber Köln gleicht noch vor der Halbzeit aus. Es ist ein Spektakel, ein Spiel wie ein Rausch. Wer braucht schon Günther Netzer? Reporter Kurt Brumme vermisst ihn jedenfalls nicht.
Die 30. Begegnung ist eine Begegnung, die man sicherlich so die zweiten 45 Minuten, den ersten gleichen werden, so schnell nicht vergisst. Eine ganz ausgezeichnete Darbietung beider Mannschaften, die, obwohl Borussia Mönchengladbach ohne Günther Netzer spielt, obwohl Wolfgang Weber beim 1. FC Köln angeschlagen doch aufs Feld gekommen sind, hier eine ganz großartige, technisch und kämpferisch hervorragende Partie geboten haben.
Trainer Weißweiler will dem enormen Tempo bei hohen Temperaturen nach der Halbzeit mit einem Wechsel begegnen. Günther Netzer soll rein. Weißweiler fordert ihn dazu auf. Rainer Bonhoff?
Da in der Halbzeit war so die Brisanz, ja, jetzt sind Sie dran. Also wenn es ernst wurde, hat er immer mit Vornamen gesiezt. Jetzt sind Sie dran. Da hat der Günther drauf geantwortet, ich kann denen jetzt noch nicht helfen. Ich spiele jetzt nicht.
Glatte Arbeitsverweigerung am letzten Tag. Das wurde auch auf der Gegenseite registriert, bei den Kölnern. Netzer war nicht der einzige Regisseur vom Weltklasseformat im Rheinstadion. Auf Kölner Seite stand sein großer Konkurrent Wolfgang Overath, ein Crack.
Ja, was soll ich da sagen? Was hängen geblieben ist, ist die Geschichte mit meinem Freund, der wohl sich geweigert hat, sich einwechseln zu lassen. So hat er mir, glaube ich, mal erzählt, oder irgendein anderer von den Jungs, die wir auf der anderen Seite gespielt haben. hat er sich gewehrt.
Tatsächlich, so war es. Netzer weigerte sich. Aber das Spiel läuft bei unvermindertem Tempo weiter. In der 58. Minute gibt es einen Elfmeter für Gladbach.
Nun möchte ich nicht in der Haut von Jupp Heynckes stecken, auch nicht in der von Welz. Duell Stürmer gegen Torwart. Beteiligte Zuschauer, 70.000 und die 22 dort unten auf dem Spielfeld. Heynckes läuft an, schießt. Welz hält. Das alleine, und das wage ich sehr deutlich auszusprechen, macht die Klasse eines Welz auch für die Nationalmannschaft aus.
Es geht in die Verlängerung. Auf einmal regt sich Netzer.
Und eine kleine Überraschung ist in diesem Augenblick geschehen. Trainer Hennes Weisweiler schickt für Kulik Naveen aufs Spielfeld. Günter Netzer kommt doch noch zu seiner Abschiedsvorstellung. Der Mönchengladbacher hat sich entschlossen, also am letzten Spiel seiner Mannschaft, für die er so viele Jahre gekämpft hat, teilzunehmen. Er, der jetzt zu jedem hingeht und offenbar noch einmal die Stimulanz, die beschwörende Stimulanz, dieses Spiel zu gewinnen, jedem Einzelnen ins Ohr sagt.
Kaum auf dem Spielfeld ist er wieder der Chef. Aber wie kam es zu dem Sinneswandel? Rainer Bonhoff?
Und Günther ging dann zum Chris Kulik, der wirklich ums Zahnfleisch lief, da muss man ganz ehrlich sagen. So, und der Günther ging zum Chris Kulik und sagte: Chris, kannst du noch? Nee, ich bin fertig, sagte er, ich kann gar nichts mehr, ich laufe nur noch über den Kopf. Der sagte: okay, dann sage ich dem Weisweiler, dass ich jetzt spiele. So, und dann ist er an der Bank, wo der Hennes Weisweiler saß. Und dann, oder nee, der stand sogar, der war mit uns ja am Betreuen und hat dann zu ihm gesagt: Chef, ich spiele jetzt. Ja, so. Und dann konnte er nichts mehr machen. Ne? So, und dementsprechend war dann Unruhe auf den Rängen auch, weil jeder sah, Günther macht sich warm.
War es eine bewusste Rebellion gegen den Trainer? Oder einfach die Einsicht, dass es ohne ihn nicht geht? Netzer selber weiß es bis heute nicht.
In diesem Augenblick, ich kann es bis heute nicht erklären, konnte es auch damals nicht erklären, automatisch entledige ich mich meiner Trainingsjacke, ziehe meine Trainingshose aus, renne am Weisweiler vorbei und sage: Ich spiele denn jetzt.
Und dann, er ist gerade 2 Minuten im Spiel, passierte, was passieren musste.
Dann auch zu Vogt, zu Netzer. Netzer am Ball und schon erhebt sich Gepfeife, wie vorher das Gepfeife bei Overath hörbar wurde. Netzer steht am Ball und schießt ein Tor. Das ist unglaublich. Plötzlich setzt er sich aus seinem langsamen Zockeltrapp in Bewegung. Plötzlich ist er da und dann steht er 8 Meter vor Welz. Und dann gibt es auch nichts mehr zu halten. Und das macht eben die Klasse dieses Mannes aus. Das macht die Klasse aller Weltklasse-Spieler aus. Dass sie dann in dem Moment da sind, wo sie gefordert werden. So spielt Cruyff bei Ajax Amsterdam. So spielt Rivera beim AC Milano. Und so spielt Netzer bei Borussia Mönchengladbach und demnächst bei Real Madrid. So spielte der große Vorgänger bei Real Madrid, Di Stefano. Das ist eben die Klasse der ganz Großen.
Ja, und dann passiert das, was immer passierte. 2 Minuten drin, Doppelpass mit mir, patsch, das Ding oben im Winkel. Also schönere, ich sag mal, Script konnte es nicht geben für diesen Tag, ja. Also das war schon ein Ding, wo du sagst, ja, das geht in die Annalen ein. Das war schon vom Ablauf her, war das schon so geprägt, dass es eigentlich in die Annalen eingehen musste. Und es war ja auch noch nicht immer sein starker Fuß, aber Günther war ja beidfüßig, aber das Ding hat er getroffen wie kein zweiter. Ja. Günther sagt ja immer noch scherzhaft, das wäre der erste Doppelpass meines Lebens, der angekommen ist. Und wir flachsen uns diesbezüglich auch immer. Aber wenn er den richtig getroffen hätte, wäre er wahrscheinlich auch nicht ins Tor gegangen, sondern der ist ja aufgetritscht. Und Günther mit seinem langen Fuß und hat den dann mit dem Außenspann oben in den Winkel gehievt. Ne? Ja, Gott sei Dank, sag ich mal so.
Wolfgang Overath war da schon nicht mehr im Spiel. Er hatte das Feld angeschlagen verlassen. Er beobachtete die Szene in der 94. Spielminute von draußen. Eindruck hat sie dennoch hinterlassen.
Ich glaube, der Konopka hat auch, wenn ich das so noch im Kopf habe, der Günther hat einen Doppelpass gespielt und der Harald Konopka ist, glaube ich, in der Situation stehen geblieben. Der Günther spielt und er hat den Ball zurück und haut den dann mit seinem linken sogar oder was, haut den oben ins Dreieck und Er hat aber davon profitiert, dass der Harald Konopka, glaube ich, in dem Moment stehen geblieben ist und er keine Chance mehr hatte, einzugreifen.
Ein Spiel, eine Aktion, die wie keine andere für den Mythos des blonden Spielmachers steht. Eine Szene, in der manche sogar einen Akt des zivilen Ungehorsams sehen wollten. Aber ist es alleine der Fußball, der Netzer zu einem Solitär macht? Dazu wurde er erst durch eine Besonderheit. Er war der erste Fußballer, mit dem sich Intellektuelle beschäftigten. Kaum ein Text über ihn kommt ohne die legendäre Wendung aus: Netzer kam aus der Tiefe des Raumes. Dabei hat es diesen Satz so gar nicht gegeben. Die Wendung stammt, etwas abgewandelt, aus einem Text des FAZ-Literaturkritikers Karl-Heinz Bohrer. Der war vom Spiel des Gladbachers fasziniert. In einem Aufsatz über das Londoner Wembley-Stadion, in dem er die Langeweile im Spiel der Engländer beklagte, erinnerte er sich an die Wembley-Elf mit dem Torschützen Netzer. Er schrieb:
Der aus der Tiefe des Raumes plötzlich vorstoßende Netzer hatte Thrill. Thrill, das ist das Ergebnis, das nicht erwartete Manöver. Das ist die Verwandlung von Geometrie in Energie, die vor Glück wahnsinnig machende Explosion im Strafraum. Thrill, das ist die Vollstreckung schlechthin, der Anfang und das Ende.
Es ist eine bedeutende Passage, denn diese Sätze standen am Anfang dessen, was heute als Fußballfeuilleton bezeichnet wird. Die Auseinandersetzung mit dem Fußball als Metapher, als intellektuelles Vergnügen, in dem es nicht nur darum geht, wer mehr Zweikämpfe gewinnt, sondern darum, was der Fußball über seine Zeit abseits des Spielfeldes erzählt. Dabei hatte Bohrer ein feines Gespür. Den Spieler Netzer habe er sehr treffend eingefangen mit seiner genialen Umschreibung, findet Rainer Bonhoff.
Aber da war sehr viel Wahrheit dran, in diesem Spruch. Wenn der Günther antrat mit dem Ball am Fuß und die wallenden Haare, also das war schon ästhetisch gut anzusehen, ne? Das muss man schon so sagen. So, und darüber hinaus kam dann meistens noch was Gutes bei rum, wenn er ein Pässchen schlug oder so, oder selbst ein Tor machte. Aber das war Günther, so wie er leibt und lebte. Wenn der richtig Wut hatte, dann konnte den keiner halten.
Netzer ist durchaus geschmeichelt von der Rezeption seiner Fußballkunst.
Also ich bin da schon ein wenig stolz darauf, dass ich vielleicht der erste Spieler war, wo sich das Feuilleton mit beschäftigt hat, dass die in meiner Art und Weise, Fußball zu spielen, doch Dinge hineininterpretiert haben, die wir in unserer derben Fußballsprache nicht ausgedrückt haben. Aber die Wahrheit war eins und allein, dass ich keine Show gesucht habe, keine Show gemacht habe, sondern dass ich mir die denkbar besten Voraussetzungen immer gesucht habe, um das, was ich hinterher tun musste, den Elfmeter zu verwandeln, den Freistoß zu verwandeln, dass ich dafür ausgestattet sein musste mit den besten Voraussetzungen.
Aber hatte Bohrer tatsächlich das gemeint, was alle Netzer sehen wollten? Den Rebellen, den Nonkonformisten, ja sogar eine politische Figur? Helmut Böttiger ist Literaturkritiker. Der Fußball ist für ihn eine Leidenschaft. Drei Bücher über Fußball hat er geschrieben, darunter eine bemerkenswerte, leider vergriffene Netzer-Biografie. Einer politischen Deutung der Figur kann er wenig abgewinnen. Und Böttiger ist sicher, auch Karl-Heinz Bohrer hatte das nicht im Sinn.
Also bei Bohrer ist es ganz eindeutig, das ist rein ästhetisch. Also der Bohrer steht wirklich nicht im Verdacht, da irgendwie politisch argumentiert zu haben. Und es geht auch gar nicht darum, bei Netzer, jeder wusste, dass Netzer eigentlich unpolitisch ist. Jeder wusste, dass Netzer jetzt kein großer Kulturbürger und Intellektueller ist. Aber das Bild, das um ihn entstand, lud dazu geradezu ein. Also es gab in den 70er Jahren schon so spielerische Betrachtungsweisen, dass Bayern München und Borussia Mönchengladbach die beiden Vereine sind, die auch gesellschaftspolitisch als Opponenten zu begreifen sind.
Allerdings bot sich Netzer als Projektionsfläche geradezu an. Und so ließ sich, vor allem im Rückblick, weit mehr in die großen Duelle der 70er Jahre hineindeuten.
Das ist natürlich ein Spiel, Bayern, CSU, Gladbach, dieser langhaarige Netzer, dieser schwungvolle Angriffsfußball. Da konnte man sehr viel ideologisch aufladen an diesen beiden Vereinen. Das hat mit fußballpragmatischen und Überlegungen überhaupt nichts zu tun, weil die beiden Fußballmannschaften bestanden aus Fußballspielern, die sich im Grunde gar nicht so groß unterschieden haben.
So erschien es den Zeitgenossen, wie Böttiger schreibt, als hätten seine Pässe den Geist der Utopie geatmet, obwohl er das, was die Fußballintellektuellen in ihm sahen, gar nicht hätte einlösen können.
Netzer ist kein Intellektueller. Netzer ist überhaupt nicht der, zu dem man ihn im Feuilleton stilisieren kann. Er bietet sich zwar für viele Metaphern an und für viele ästhetische Interpretationen, aber als Typ ist er eigentlich eher ja ein normaler Fußballspieler. Und diesen Widerspruch, der ist in meiner Biografie schon drin enthalten. Also das ist keine übliche Fußballstar-Biografie, sondern das ist zwischen den Zeilen schon eine Auseinandersetzung damit. Netzer ist eine Projektionsfigur für kulturell Interessierte, für Ästheten, aber als Person gibt er das gar nicht her.
Dominierend war die Erscheinung, die Ästhetik. Das sieht auch sein Mitspieler Rainer Bonhoff so.
Lange blonde Haare, das war eigentlich nur in San Francisco zu sehen, bei den Hippies damals. Und Günther ließ die Dinger dann wachsen und plötzlich waren die Schulter lang und das wallende Ding, wenn der antrat, dann flogen die halt nach hinten, das war so. Ja, und es wurde ja nicht nur, dass es ästhetisch schön aussah, sondern es wurde ja auch zu seinem Markenzeichen. Und dann zieht er da auf dem Platz immer so eine geniale Show ab. Das war schon ein völlig anderer, ja, man kann das schon als Mythos bezeichnen, ja.
Und der ist immer noch so mächtig und verblasst nicht. Und selbst wenn Netzer verklärt wird, wenn er nicht die Figur ist, die seine Exegeten in ihm sehen wollten, wo gibt es heute im Weltfußball einen Star, der für Feuilletonisten eine derartige Projektionsfläche abgibt? Ein Spieler, der, ob gewollt oder nicht, durch seine Erscheinung weit über den Fußball hinausreicht. Es gibt keinen, weder Messi noch Ronaldo. Der letzte war wohl Diego Maradona. Eines ist klar, je trüber die Wirklichkeit, desto schillernder erscheinen uns heute die Legenden der Vergangenheit. Dabei hat Netzer, bei allem Glamour, ja gar keine überragende Karriere gehabt. Den Europacup der Landesmeister, die heutige Champions League, hat er auch mit Real Madrid nicht gewonnen. Und bei der Weltmeisterschaft 1974 spielte sein Konkurrent Wolfgang Overath. Netzer kommt auf bloß 37 Länderspiele. Dafür hat er selber eine simple Erklärung.
Weil ich nicht ambitioniert genug war. Ich war ein Provinzfürst, sehr lange Zeit meines Lebens in Mönchengladbach und war sehr zufrieden damit. Ich persönlich habe dieses nicht verinnerlicht gehabt, die Nationalmannschaft.
Ein Provinzfürst. Das zeigt, Netzer hat die Fähigkeit zur Selbstironie. Er betrachtet die eigene Karriere wohlwollend distanziert. Nur wird im Rückblick eines klar. Nichts beflügelte die Verklärung so sehr wie seine Selbsteinwechslung, die als Revolution auf dem Rasen begriffen wurde. Sie vermochte damals zu faszinieren, genau wie heute. Da setzte sich einer über Autoritäten hinweg. Noch dazu ein Abschied, wie er sich nicht besser hätte inszenieren lassen.
Die Strapazen haben sie jetzt alle niedergemacht. Sie haben alle keine Kraft mehr. Es war ein mörderisches Spiel und es ist beendet. Und in Mönchengladbach steht der 30. deutsche Pokalsieger fest. Etwas glücklich, zwar gewinnt Mönchengladbach, aber man kann nicht sagen unverdient. Der 1. FC Köln verliert in der Verlängerung gegen Mönchengladbach in einem ausgesprochen guten Pokalspiel mit 1:2 Toren. Führung durch Mönchengladbach und in der Verlängerung, als Günter Netzer aufs Spielfeld kommt, durch diesen Spieler als Abschiedsgeschenk sozusagen Torschuss und deutscher Pokalsieg in der 93. Minute. Und damit verabschieden wir uns und geben zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.